Let's talk about six. Eine Winter Day Hockey O'Clock Original Series.
Winter Day Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Yeah. Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren. Nice move, another nice move.
Es ist wieder soweit. Es ist Zeit für Let's Talk About Six. 3 Wochen dauert das kleine, aber feine Experiment schon, eine lange Winter Day Hockey O'Clock Original Series mit Raphael Rotter zu machen. Teil 4, der heute ansteht, einer, auf den ich mich persönlich ganz besonders freue. Und noch viel mehr, dass er mir wieder gegenüber sitzt. Raphael Rotter, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst.
Ja, schön, wieder da zu sein und ich bin gespannt, was heute auf mich zukommt.
Wir plaudern heute über deine Junior-Hockey-Zeiten. Okay. Es war dir vergönnt, sehr lange in der Ontario Hockey League zu spielen. Möchte mit dir über den Weg dorthin plaudern, möchte mit dir über die Zeit in der Ontario Hockey League plaudern und möchte mit dir dann auch darüber sprechen, wie es dann en Detail wieder zurück in die Liga gegangen ist und die Karriere zum Beispiel nicht in Nordamerika fortgesetzt worden ist. Das Ganze hat dich ereilt zu einem extrem interessanten Zeitpunkt, als insgesamt 3 Vertreter des hochtalentierten 87er-Jahrgangs in Nordamerika unterwegs waren. Andreas Nödel, der ist ein Jahr vor dir nach Übersee gegangen. Michael Grabner, der war in der Western Hockey League unterwegs. Und du bist dann 2005, 2006 bei den Guelph Storm in der Ontario Hockey League gelandet. Jetzt kanntet ihr euch logischerweise vom Sehen zumindest mal und auch von den wahrscheinlich Nachwuchsnationalteams. Wie war das für dich zu erleben? Hoppla, da gibt's auf einmal einen Exodus der talentiertesten Österreicher meines Jahrgangs.
Ja, also das hat sich schon ein bisschen, das hat sich natürlich über die Jahre entwickelt. Beginnend mit den Jugendnationalmannschaften. Da haben wir uns auch immer wieder getroffen. Da hat sich entpuppt, dass der 87er Jahrgang eigentlich damals ein ziemlich talentierter Jahrgang war.
Komm, das ist ein ziemlich anderes Thema.
Ja. Ich meine, es 87, 86, 85, 84, ich glaube, das war damals
eine goldene Generation.
So ist es, genau, danke. Da waren extrem talentierte Spieler dabei. Klagenfurt damals war, ich glaube, in der U20 damals mit dem 85er, 84er, 86er, ich will jetzt da nicht irgendwen beleidigen, die 83er vielleicht auch noch einpacken. Das war einfach eine Generation, die hat in der U20 alles gewonnen. Keine Chance.
Also, die Kochs, die Welsers, die Setzingers, so die Wanecks dieser Welt.
So ist es, genau, ja. Und sind ein paar 87er, ein paar Spieler eben danach gerückt, die, glaube ich, ziemlich gut waren, wie eben der Michi, der Andi und ich und auch schon der, na Michi, sag ich da, ja, der Michi, sorry. Und der Michi hat auch schon das Privileg gehabt, in sehr jungen Jahren auch schon mit Villach, mit der ersten mittrainieren zu dürfen. Und der Andi und ich, wir bekamen die Chance, in Wien mit der zweiten Liga-Mannschaft mittrainieren zu dürfen. Was natürlich nicht ganz das gleiche Niveau war wie Villach in der Bundesliga damals. Aber man spielte mit Erwachsenen mit, man trainierte mit Erwachsenen mit und das ist einfach mein Hockey und das ist ein anderes Level. Das hat uns, glaube ich, allen dreien extrem geholfen. Für Andi und für mich war der ausschlaggebende Punkt dann die U20-WM. Die erste U20-WM in der A-Gruppe in Finnland. Und da wurde der Andi und ich nominiert. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum der Krapsi damals nicht dabei war. Es könnte sein, dass er verletzt war oder dass vielleicht sogar die Bundesliga einfach gespielt hat und er schon in der Bundesliga gespielt hat. Das könnte sein und darum nicht available war. Aber da bin ich mir nicht sicher, aber es könnte sein. Der Andi und ich hatten die Chance bekommen und hatten auch das Glück, dass wir da im Final Kader dabei waren. Und das war halt natürlich eine Experience für uns, unglaublich. Ich meine, das war die erste WM, wo der Crosby teilgenommen hat. Ovechkin, ich weiß nicht, in Kanada waren alle gesteckten Stars dabei. Ich meine,
und das ist geil an den World Juniors und für all diejenigen, die dann im Weihnachtstrubel sich ab dem 26. mal Zeit nehmen möchten, man kriegt wirklich einen Vorgeschmack auf das, was kommt, weil Best on Best gab's, seit die NHL nicht mehr bei Olympia ist, seit 2014, ja, glaube ich, nicht mehr. Genau, ja. Und Best on Best siehst du wirklich nur noch im Junior Hockey.
So ist es, genau. Du hast total recht. Und wir kannten, also ich kannte niemanden von diesen Spielern, die da teilgenommen haben von anderen Nationen, außer natürlich Crosby und Ovechkin hat mir damals schon was gesagt. Ich habe mich aber auch, muss ich offen und ehrlich sagen, davor nicht unbedingt so mit Hockey außer Österreich beschäftigt. Ich habe Eishockey-Karten gesammelt, NHL-Karten, aber es wurde damals noch nie was übertragen oder ich wusste nicht, wo es übertragen wird und habe damals eben nur die Spieler von den NHL-Karten gekannt, die natürlich dort nicht teilgenommen haben, weil sie um einiges älter waren.
Was man dazu sagen muss, wenn man jetzt 20 Jahre später ist die Informationslage völlig andere. So damals ist es, haben sich Menschen noch mit ihren 56K-Modems eingewählt
genau, und dreht. Genau, das ist total recht wiederum. Ja. Und ja, dann waren wir halt dort und haben dann den Final Cut geschafft, hatten eine total natürlich keine Mannschaft, die damit competen kann. Ganz und gar nicht. Also wenn man sich da manche Namen anschaut, die haben, glaube ich, nach der WM, ich glaube 5 Jahre später, 6 Jahre, haben viele aufgehört zum Eishockey spielen. Aber es war eine total coole Truppe und wir haben uns alle super verstanden. Und jeden war aber schon klar, dass das halt ein einmaliges Erlebnis ist, dass man da dabei sein darf. Und darum hat eben jeder in der Mannschaft natürlich immer alles gegeben und das Ganze einfach auch genossen. Also sowas muss man genießen. Das kommt nicht so oft vor, jetzt in den letzten Jahren vermehrt. Auch unsere U20 durfte dabei sein. Aber das hat auch einen Grund, glaube ich, weil die Regeln geändert worden sind. Aber auch, weil wir natürlich die letzten paar Jahre eine ziemlich gute U20 hatten, muss ich auch dazu sagen. Ja, auf jeden Fall haben wir das genossen. Wir haben kein einziges Spiel gewonnen. Ich glaube, das letzte Spiel gegen Ukraine, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir haben kein einziges Spiel gewonnen. Und das Highlight war auf jeden Fall die Vorbereitungspartie gegen Kanada. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass das Sidney Crosby auf internationalen Niveau gespielt hat. Das war gegen uns. Und da, ich kann mich noch erinnern beim Aufwärmen und da waren ein paar Maschinen dabei bei Kanada und ich habe noch rüber geschaut und damals war da der Vater Böck unser Trainer und ich habe da mal geschluckt beim Aufwärmen und er ist noch bei mir vorbeigegangen, hey. Die sind alle nur Human Raffis, aber die haben nicht so menschlich ausgeschaut, ein paar von denen. Die waren alle 3 Köpfe größer als ich, halt komplette Maschinen. Aber ja, es war halt meine erste Erfahrung und das war alles sehr, sehr overwhelmed für mich. Also das war was ganz Neues natürlich. Und ja, dann haben wir da gespielt und haben, glaube ich, ein 9-1 bekommen oder 10-1 gegen Kanada, wie wir da rausgegangen sind. Hat es einfach ein Sturm von Blitzen gegeben, weil halt jeder einzelne Reporter auf der ganzen Welt ready war für einen Sidney Crosby. Und wir durften sozusagen das, sag mal was, das Lockfutter für diese Mannschaft sein, für das erste Spiel. Und die haben sich natürlich mit uns ausgetobt. Aber ja, es war einfach, ich glaube, wenn man da jeden fragt, es war einfach unfassbar cool. Du bist einen Monat mit deiner Mannschaft unterwegs, erlebst voll lässige Dinge, bist in Finnland. Ja, es war alles für mich auf jeden Fall eines der coolsten Erlebnisse und prägendsten Erlebnisse, die ich hatte in meiner Karriere, weil man einfach sieht, auf was für ein Niveau manche Spieler ich meine, die waren alle, weil ich, der Sydney, wie ich sage, Sydney, mein Kumpel, der Sydney, Mr. Crosby.
Sagt er sich auch
über den Affe, ja. Ja, der Rotti. Der Andi und ich waren die jüngsten Spieler in dem Turnier. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht der Jüngste war. Könnte sein. Spielt keine Rolle. Wir waren die einzigen Gitterspieler bei diesem Turnier. Und ja, die anderen waren natürlich älter, aber schon, wie schon gesagt, auf diesen, man sieht einfach, was die Spieler, die ein paar Jahre älter als du bist, einfach da am Eis fabrizieren. Und das war einfach Wahnsinn zu sehen. Und
um den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Dimension an Spielern mitzugeben. Ja, Sidney Crosby, ja, Alexander Ovechkin. Waren dann noch Spieler dabei wie Zach Parise, Jeff Carter, Ryan Getzlaff, Brent Burns. Also alle Spieler, die teilweise über 2 Jahrzehnte und immer noch die National Hockey League prägen. Ein gewisser Evgeny Malkin hat dort auch mitgespielt. Also das ist schon das Who is Who, zumindest des nordamerikanischen Kontinents und dann auch der russischen Föderation. Und weil du gesagt hast, ja, die waren dann alles Maschinen und die waren auch 2 Köpfe größer. Ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben bei dir, ist die Größe, weil es einfach so ungewöhnlich ist, dass Spieler, die unter 1,75 groß sind, vor allem heutzutage, lange und erfolgreiche Karrieren haben, beziehungsweise müssen diese Spieler wahrscheinlich ohnehin noch mehr Biss mitbringen, um sich im wahrsten Sinne des Wortes ganz oben auch festzubeißen. Und ich war selber jemand, der relativ spät einen Wachstumsschub hatte und das kann in der Entwicklung mit 13, 14 beginnen oder dann vielleicht auch ausbleiben. Wie war das für dich zu sehen? Hoppla, die 1,72 werden sie jetzt halt bleiben, da kommt nicht mehr mehr.
Ja, ich glaube, ich war so mal 1,74 groß, aber man sagt ja, mit dem 31. Lebensjahr schrumpft man wieder. Also
das sind die offiziellen Statistiken, ja. Also, musst du dann berichtigen lassen.
Shit, nein, okay. Ich versuche das, glaube ich, mein ganzes Leben lang schon, diese 1,74 rauszudrucken. Hat immer funktioniert. nein, es sind also bestimmt 1,72, da hast du wieder mal vollkommen recht, schon zum dritten Mal in den letzten 5 Minuten.
Oh Gott, hör auf damit. Ja,
also ich war nie der Größte, das hat in der Schule das durchgezogen bis Ende des Gymnasiums und ich habe früher Fußball gespielt, aber da war es auch der Fall, da hat es mich noch nicht so beeinflusst, weil es doch im Eishockey mit ein bisschen mehr Körperkontakt anders zugeht. Aber ja, ich hatte, muss ich ehrlich sagen, natürlich in der Jugend im Eishockey da kaum Probleme, weil es da noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Nicht, dass ich jetzt im Pro-Hockey Probleme damit hatte, aber man hat dann schon auf internationalem Niveau, habe ich schon gespürt, dass ich da einfach nicht auf dem Level war wie die meisten anderen und mir schon ein bisschen schwerer getan habe, weil ich einfach, das habe ich letzte Woche auch erwähnt, nicht der beste Eisläufer bin. Ich glaube, wenn man mich sieht, im Vergleich mit anderen österreichischen Spielern hier in der Winter the Eishockey League, sagt man, okay, Raphael ist eigentlich ein guter Eisläufer, ziemlich spritzig, also er war ziemlich spritzig, jetzt ist es vielleicht nicht mehr der Fall, aber auf internationalen Ebene reicht das nicht. Ich habe das auch schon letzte Woche erwähnt. Ich vergleiche nicht mich, aber ich, weil wir die gleiche Größe haben, ich vergleiche das mit dem Heino sehr oft, mit dem Dominik Heinrich, der, das ist auch auf internationalen Ebene ein super Eisläufer. Und der Heino kann auf internationalem Niveau spielen, weil er so ein guter Eisläufer ist, ganz einfach. Man sieht sicher, dass es hin und wieder vielleicht es körperliche Probleme gibt. Das wird er wahrscheinlich auch sagen. Aber der Heino hat eine Position als Verteidiger. Und wenn man da, glaube ich, im Spiel lässt mit einem robusteren Verteidiger in der heutigen Hockeywelt, wo man sehr viel ausmachen kann mit Speed und Beweglichkeit, kann man da mitspielen. Und das macht er auch Weltklasse. Und ich sage absichtlich Weltklasse, weil man sieht, dass er auf bei einer Weltmeisterschaft einfach mit anderen auch Starverteidigern auf dieser Welt einfach mithalten kann.
Aber verfolgst du trotzdem, wo der Hockeysport hingeht? Es ist jetzt gerade dieser Tage publik geworden, dass sich die Penn State University die Dienste von einem russischen Spieler namens Alexander Karamanov gesichert hat. Mhm. Der ist 2,10 Meter groß. Gibt auch ein Video, das ich jetzt einfach mal nebenher laufen lasse. Das gibt's dann auch in den Shownotes dieses Podcast. Wenn der am Stecken ist, das sieht aus, als ob ein Riese namens Goliath gegen lauter Davids auch spielt. Und diese Evolution, die geht in der National Hockey League ja schon etwas länger voran. Tage Thompson, der 1er Center der Buffalo Sabres, als Center 2 Meter groß. Da stehst du am Bullypunkt und auf einmal steht dann 2 Meter Prügel gegenüber. Ja. Also es wird immer größer und ich glaube, fürchte sogar, du kannst noch so viel Skill haben, wenn die NHL-Scouts dann irgendwie die Wahl haben zwischen einem, der 1,85 ist und einem, der 1,75 ist, dann wird es der 1,85 ist.
Ja, das war früher auch vermehrt der Fall. Und da zurückzukommen, ich habe damals nie richtige Probleme gehabt, auch nicht in Österreich. Wie ich schon gesagt habe, auf internationaler Ebene habe ich es total gespürt. Und ich muss schon sagen, auch als ich dann im Junior Hockey Fuß gefasst habe in Kanada, war ich auch einer der wenigen Spieler, der natürlich unter 1,75 war. Und die anderen Spieler, die ungefähr die gleiche Größe wie ich hatten, waren einfach in vielen Belangen um einiges besser als ich. Ich habe das auch letzte Woche erwähnt mit dem Patrick Kane, der spielerisch mit 16 Jahren schon eine Übersicht hatte, als würde er 20 Jahre in der NHL gespielt haben und ein Skillset hatte, das konnte man gar nicht glauben. Und mit solchen Spielern habe ich mich nicht verglichen, aber musste ich mich vergleichen, weil sie in der gleichen Liga gespielt haben und den gleichen Weg gehen wollten wie ich. Natürlich in der NHL. Und da waren wir einfach nicht auf dem gleichen Niveau. Das war so. Und das habe ich schon erwähnt und natürlich kommt auch Glück noch ins Spiel und alles Mögliche, aber ja, es hat einfach und Verletzungspech, aber es hat einfach nicht gereicht und ich war nicht gut genug, genau.
Möchte mit dir diese Zeit in Ontario Hockey League dann noch weiter und vor allem im Detail besprechen, aber bevor wir das tun, ist es wieder mal Zeit für einen Hockey O'Clock Storytelling All-Star. Es wäre keine Serie, ohne die Meinung von ihm eingeholt zu haben. Und freut mich sehr, dass Greg Holtz sich ein klein wenig Zeit genommen hat über deine Karriere, aber eben auch über das, was du im Junior Hockey vollbracht hast, zu reden. Und ich glaube, wenige, die das besser beurteilen können als ein gebürtiger Kanadier, der die Nachwuchsligen dort und die Strukturen natürlich in- und auswendig kennt und auch weiß, was es bedeutet, sich dort erneut festzubeißen und dort dann auch zur höchsten Kapitänsehr zu kommen. Greg Holst über Rafa Rotter.
When it comes to Rafael Rotter, one word stands out to me big time, and that's passion. The first time I met him, U18 national team for Austria. The second I met him and the second he stepped on the ice, I knew he was going to be a great player. The excitement, the passion that he brought to the game, brought to the dressing room was second to none. He was successful in the U18, very successful. And he found his way. This is really amazing because I played in the OHL in Kingston many years ago. It's a tough league. You play in front of up to 10,000 fans. Here's a player, 5'8", 172 centimeters big, 80 kilos, finds his way to the Gulf Storm, leaves home, ends up playing there for 3 years, becomes captain of the team. You only become captain of a team anywhere, but especially in Canada, when you're playing in a top junior league, if you're a great teammate, you have great heart, great passion for the game. He played 3 years, had almost, for his size, 100 minutes penalties every year. So when you're not a big guy, you have to have a little extra bite. And boy, did he ever have it. And, you know, he scored quite a few goals, but I think what was underestimated, if you look at his statistics in Canada, junior, and in Europe, he has a lot of assists. He was a great playmaker. Underestimated playmaker. When you think he played in Vienna, 597 games, he had 123 goals, but he had 317 assists. Quite an accomplishment for this young player. I remember, you know, I'm an ex-player, and now I'm an ex-coach, and now I'm a hockey fan. When very few players, when they step on the ice, do you pay attention and you're on the edge of your seat? Well, this young Rafael Rodder was definitely one of those players. When he got on the ice, I paid attention because something was going to happen. When he stopped playing last year or a year and a half ago in Vienna, I was actually mad. I was disappointed because I couldn't understand why they didn't sign him, because I wanted to see him again. He went to Kitzbühel, had a good year down there, and now another player who I loved coaching and is one of my favorites also is Marco Pavel. So now, Rotter, Pavel, coaching together, what a coaching team it's going to be. It was a great career. I had the great privilege, only for a couple of years, of working with Rotter. And now off they go on their coaching careers, his coaching career. He will be an excellent coach, and I wish him all the best in his future.
Greg Holst.
Greg Holst, ja.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Ja, berührt mich auch total. Auch schon geredet über den Herrn Holst. Ja, nur in höchsten Tönen natürlich an den Nationalteams. Einberufungen kann ich mich natürlich erinnern. Ich muss sagen, ich war dann immer damals natürlich, ich habe jetzt noch immer sehr viel Respekt vor ihm, aber damals war ich natürlich noch ein bisschen eingeschüchtert, weil er auch ziemlich laut werden kann und emotional, was ihm natürlich prägt und das auch jeder schätzt in ihm und an ihm. Und er hat mir sicher einiges mitgegeben auf meinem Weg und ich habe auch mit seinem Jungen gespielt, nicht lange, aber kurz, der auch ein total sympathischer Typ war. Und freut mich total zu hören, dass ich seine Legende auch als Fan habe. Und ich glaube, er hat viel erwähnt und das ist dann, glaube ich, auch das Wichtigste im Sport. Ich glaube auch, dass jede Mannschaft oder jede Organisation gerne so einen Spieler hat, der die Leute auch entertaint, aber im Guten. Und genau deswegen kommen die Leute ins Stadion. Und natürlich war das nie mein Ziel, aber natürlich bekommt man das dann mit in einer Laufbahn, dass man, okay, das sind Leute, du machst Sachen da draußen oder die du gar nicht offensichtlich machst, das bemerkst du gar nicht, aber es taugt den Leuten total und sie kommen wegen dir auch ins Stadion, um das zu sehen. Und ja, es bereitet mir total viel Freude, wenn man sowas hört. Und kann man dann auch selber ein bisschen so auf die Schulter klopfen und mir denken, okay, ich habe doch einiges richtig gemacht in meiner Karriere. Und ja, vielen Dank an die netten Worte. Und ich hoffe, ich sehe ihn kommendes Jahr. Vielleicht ergibt sich ja mal was bei einem Spiel. Wäre auch sehr lustig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, ihn wiederzusehen.
werden wir in Angriff nehmen. Bringing people together ist so ein kleines Mantra oder kleine Mission von mir. Warum Guelph Storm von dir eigentlich ein Legenden-Shirt hätte drucken lassen müssen? Darauf werden wir gleich eingehen. Wer tatsächlich ein Legenden-Shirt von dir hat drucken lassen, das ist Win Today. Im Rahmen dieser Win Today Hockey O'Clock Original Series gibt's 100 limitierte Exponate, 100 T-Shirts mit deinem Konterfei, mit deinen Leistungen. 5 davon gibt's wie immer in dieser Folge zu gewinnen. Wie immer mit der Beantwortung auch einer Gewinnspielfrage. Deswegen jetzt die Ohren spitzen und beim Gewinnspiel mitmachen. Wir sind gleich zurück mit deiner Zeit bei den Guelph Storm. Und das Ganze wie immer bei Let's Talk About Six, einer Win Today Hockey O'Clock Original Series. Win Today Hockey
O'Clock. Raphael Rotter ist einer von über 40.000 Menschen, die den Win Today Hockey O'Clock Podcast abonniert haben. Diese Zahl verpflichtet nicht nur zu großem Dank, sondern soll auch Ansporn sein, Hockey Talk mit Niveau und Tiefgang noch populärer zu machen. Wenn dir der Win Today Hockey O'Clock Podcast gefällt, dann würde es mich immens freuen, wenn du dir ein paar Augenblicke Zeit nehmen könntest, um in der Podcast-App deines Vertrauens eine positive Bewertung oder sogar einen positiven Kommentar zu hinterlassen, damit Hockey Talk mit Niveau und Tiefgang auch weiterhin gefragt bleibt. Win Today Hockey
Football. Zurück bei Teil 4 von Let's Talk About Six mit Raphael Rotter mittendrin beim Gang nach Übersee. Und wir haben schon angesprochen, dass es eben diesen Exodus gab. Nödel geht nach Nordamerika, Grabner geht nach Nordamerika. Du entscheidest dich aber erst dafür, Männer-Eishockey in Österreich zu spielen. Machst das auch während einer extrem spannenden Saison. Einerseits Lockout in der National Hockey League. Andererseits bei Red Bull Salzburg, der allerersten unter dem Sponsorship von Red Bull. Warum diese Entscheidung und nicht gleich auch schon der Gang nach Nordamerika?
Genau, das wollte ich vorher noch dazu adden. Also diese Weltmeisterschaft damals über 20 war ein riesen Stepstone für mich und den Andi, weil da wurden natürlich das erste Mal Scouts auf uns aufmerksam. Also ich habe bis dahin, ja, mir hat das schon was gesagt, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Und damals habe ich da mit meiner Agency unterschrieben, bei der ich jetzt noch bin, mit dem Rolly Thompson. Und das ist jetzt ein sehr guter Freund geworden schon in den laufenden Jahren. Und die haben sich super um mich gekümmert. Und ja, damals habe ich einfach mal bei meiner Agency unterschrieben und die haben sich seitdem um mich gekümmert und der Andi ist mit einer anderen Agency gegangen und dann kamen eben die ersten Angebote rein. Der Andi und auch ich hatten dann nach dem Jahr, als wir in der zweiten Liga gespielt haben und natürlich bei der Weltmeisterschaft dabei sein
durften. Und er auch schon den Call-Up bekommen hat und du nicht?
Er den Call-Up bekommen hat, mitspielen zu dürfen, aber ich habe dann auch schon mitgespielt. Nach kurzer Zeit.
Du vorerst nicht, so.
Vorerst nicht, genau, stimmt. Ja. Haben wir dann eben das nach dem Jahr das Angebot bekommen aus Amerika. Das hat auch der Thomas, der Wanek, damals eingefädelt, weil das auch sein Werdegang war. Und haben eben das Angebot bekommen, in die USHL zu gehen. Der Andi hat das natürlich gleich angenommen. Ich meine, sowas passiert einem österreichischen Spieler damals auf jeden Fall nicht sehr oft.
Und auch nach wie vor nicht.
Nach wie vor auch leider nicht. Und der Andi hat das natürlich sofort angenommen und hat sich schon vorbereitet auf Amerika. Und ich habe aber auch ein Angebot von Salzburg bekommen. Und wie du schon gesagt hast, war das erste Jahr, ich glaube, wo Red Bull in den Teamsport eingestiegen ist. Und lustig, das wissen ja viele Leute nicht. Der erste Teamsport, den Red Bull gesponsert hat, war Eishockey. Und das ist komplett.
Erst dann kam Fußball und erst dann kam die Formel 1.
So ist es. Das erste war Eishockey. Komplett absurd, wenn man da heute nachdenkt eigentlich. Und das ist vielen nicht klar, aber der erste Teamsport war Eishockey. Und ja, ich habe das Angebot von Salzburg bekommen und habe natürlich, wie jetzt noch immer, über alle Entscheidungen natürlich mit meinen Eltern viel geredet und auch viel diskutiert. Für mich und meine Eltern haben mich dann da auch wieder mal supportet. War es einfach wichtiger, gegen Erwachsene zu spielen. Ich dachte, das hilft meiner Karriere auf jeden Fall weiter, mit 17 Jahren gegen Erwachsene zu spielen. Denn in der USHL spielst du auch in einer Jugendliga, wobei es natürlich auch einer der Top-Jugendligen in der Welt ist. Und wo du dich natürlich ohne Frage auf jeden Fall weiterbildest als Eishockeyspieler und nebenbei auch die Schule abschließen kannst, was auch natürlich super ist. Ich machte auf jeden Fall den Sprung nach Salzburg. Ja, und das war auch ein was komplett Neues für mich und eine unglaublich coole,
Erfahrung.
Dankeschön, Erfahrung. Das erste Mal weg von Papa und Mama, das erste Mal eine eigene Wohnung, eigentlich keine Regeln. Damals.
All bets are off.
Ja, genau. Es gab dort natürlich, ich bin auch ins Gymnasium gegangen, dort gab es das Sportborg, aber das kann man nicht mal irgendwie vergleichen mit den Sportschulen heutzutage. Und damals hat man natürlich wie am Vormittag trainiert in Salzburg, wie auch das gang und gäbe ist jetzt in der Profiliga. Und der Sportborg war dann noch nicht so, hat sich dann noch nicht so drauf eingestellt. Und hat gesagt, ja, wir haben am Vormittag eigentlich Schule, aber du kannst da nicht fehlen. Und dann habe ich das halt mit meinen Eltern besprochen und gesagt, leider, natürlich war dieses Sportschule, dieses neue System auch erst neu damals. Es gab es auch noch nicht verbreitet. Es gab noch keine Akademie in Salzburg. Fußballakademie gab es schon gar nicht. Eishockeyakademie auch nicht. Und
ja, das hat dann bis Pierre Paget gedauert, bis wirklich eine Eishockeyakademie mit entsprechenden Strukturen so eingezogen ist worden ist.
Genau,
das ist nochmal
genau.
5-6 Jahre.
Genau, danke. Und und dann hat sich halt die Frage gegeben, geht der Raffi jetzt die 2 Jahre, die ihm noch gefehlt hat, in die Schule? Oder erlauben mir meine Eltern, mich aufs Hockey zu konzentrieren und zu trainieren in der Früh ganz normal mit den Profis, dass ich eben meiner Karriere nachgehen kann. Und das war natürlich ein Riesenthema, weil Schule und Ausbildung ist natürlich heute da auch ein Riesenpunkt und das Wichtigste, glaube ich, auch für die Kids, wenn sie eben größer werden und auch viele Sportarten ausüben, dass da die Ausbildung nicht zu kurz kommt. Heutzutage ist das mit den Schulen natürlich um einiges besser als damals. Aber ja, meine Eltern haben mir dann die Erlaubnis gegeben, dass ich eben dieses eine Jahr mal nicht in die Schule gehen muss und mich wirklich voll aufs Eis konzentrieren darf, was natürlich auch nicht eine Selbstverständlichkeit ist und ich ihnen total dankbar bin, weil in dem Jahr habe ich so viel gelernt und ich hätte sicher nicht den Sprung gemacht nach Nordamerika, wenn ich in die Schule gegangen wäre. Das ist die Wahrheit, ja.
Nur zur Einordnung, dass damals auch mit 2 mehr als nur gestandenen NHL-Cracks zusammenspielen dürfen. Jay Pandolfo, der es dann letztlich auf über 1000 NHL-Spiele gebracht hat mit den New Jersey Devils. Du hast mit Marty Riesner zusammengespielt. Kennt man, glaube ich, am besten noch aus seiner Edmonton-Zeit. Ja. Auch 822 Spiele in der besten Liga der Welt. Du hast gesagt, du wolltest lieber Erwachsenen-Hockey spielen, weil man da mehr lernen kann. Was an mehr kann man dort lernen?
Ich glaube, man kann es nicht mal vergleichen mit einer Junior League. Ich mein, du hast gerade 2 Namen erwähnt und das waren 2 Namen in unserer Mannschaft. Jede andere Mannschaft hat auch 2 oder 3 NHL Stars. Und das waren andere Kaliber noch, muss ich sagen. Und Jay Pandolfo, der hat damals, glaube ich, schon 700 NHL Spiele gehabt. Ich glaube, er hat den Stanley Cup einmal oder zweimal schon gewonnen gehabt damals. Und ich bin ein 17-jähriger Bärsch, der mit 2 Swarovski-Flinzern ins Traininglager gekommen ist, komplett braun gebrannt. Naja, also es war ein bisschen eine neue Welt für mich und sie haben mich trotzdem alle total gut aufgenommen und man kannte mich natürlich, glaube ich, schon, meinen Namen und auch, ich hatte ein paar, ich glaube, einen Wiener Spiel auf jeden Fall in Salzburg. Das war der Patrick, der Haran, und der kannte mich auch schon und der hat mir auch total geholfen dort. Dann war ein langjähriger Freund, der ist auch nach Salzburg gegangen damals. Er ist zum einen älter als ich, der Joe Serina, der jetzt noch einer meiner besten Freunde ist. Und also so ganz allein war ich dort nicht. In der Jugend kannte ich natürlich auch einige Spieler von dort. Aber einfach das Training, dieses Profi-Dasein, das Trainieren, das um seinen Körper kümmern, ja, wie es einfach dazugeht in einer Bundesliga damals im Lockout-Jahr, weil da waren ja, die Liga war gesteckt mit Stars. Und ja, ich habe das alles gelernt, aber ich habe trotzdem eigentlich in dem Jahr gelebt, ja, als wäre es einfach ein Vergnügungspark Salzburg, muss ich schon dazu sagen.
Ich muss noch bei zwei Dingen einhaken, wenn wir über diese Salzburger Mannschaft sehen. Und dann kommen wir zum Weg nach Übersee und dann kommen wir zu den Guelph-Toren. Ja. Die Flinzerl. Ja. Auch da gibt es eine Geschichte dazu. Und als Nicht-Wiener, als Vorarlberger, Flinzerl war mal vor meinem Gang nach Wien, ich durfte hier studieren, absolut kein Begriff. Also das sind diese kleinen Ohrstecker, die man in den Ohren hat.
Klein,
die waren am Anfang exponiert und danach nicht mehr so ganz. Warum?
Naja, ich damals war das halt anscheinend ihn. Ich glaube, der Cristiano Ronaldo, glaube ich, der gleiche Jahrgang wie ich bin, ist auch ein 87er. Ich glaube, der hat das auch damals zum ersten Mal getragen und ich habe natürlich auch Fußball geschaut und habe gedacht, ja, eigentlich cool, und haben wir da auch zwei besorgt, und das waren leider keine kleinen zwei Stecker, wie das beschrieben hast. Das waren schöne zwei Geräte.
Dicke Klunker.
Ja, so ist es. Und ich habe natürlich beim ersten Spiel da, das war in der Saison gegen Klagenfurt, die natürlich auch getragen und nicht mal abgepickt. Und ja, und beim Verabschieden kann ich mich noch erinnern, oder während des Spiels war es schon, dass der Phil Horsky, der jetzt auch kein guter Freund ist, aber ein Typ ist, den ich sehr schätze und der sehr sich total entwickelt hat und ein sehr, sehr toller Coach ist.
Einer der klügsten Hockey-Minds, die Österreich
so
aktuell hat.
Ja, und mir damals natürlich gesagt hat, ja, dass ich mir schön überlegen sollte, ob ich das nächste Spiel nochmal tragen will. Gell? Und damals war ich noch nicht so selbstbewusst, ist ja klar, mit 17 Jahren, und habe kurz überlegt und dann mich auch nicht mehr getraut, sie zu tragen. Genau, es war eine kurze Tragezeit für die Flinzerln, aber ja, war kurz, aber ich habe es genossen, genau, ja.
Dieses Ligadebüt, das du gegeben hast am 21. September 2004, war tatsächlich bei einem Heimspiel gegen Klagenfurt. Da warst damals zarte 17 Jahre und 99 Tage alt. Drei Tage später gegen den HCI hat es dann schon mit dem ersten Punkt auch geklappt. Und wir werden noch ein bisschen mehr über Full Circle Moment sprechen. Wenn er dir jetzt verrat, dass auch dein allerletzter Karrierepunkt gegen den HCI war.
Witzig.
Zufall oder glaubst du an so Schicksal, Bestimmung?
Ich denke schon, dass alles einen Grund hat. Mir wäre lieber, wenn ich letztes Jahr jetzt noch in der Bundesliga gespielt hätte und wir gesagt haben, okay, ich hätte vielleicht keinen Punkt gemacht, aber wäre mit Wien vielleicht ins Finale gekommen oder so. Das wäre auf jeden Fall lieber, ja.
Wäre mit dieser Wiener Mannschaft des vergangenen Jahres extrem schwierig geworden. Aber auch Full Circle, damals in deinem Team bei Red Bull Salzburg, Marco Peewall, jetzt auf der Kommandobrücke in Kitzbühel mit dir gemeinsam, Marco Peewall. Auch das witzig, wie sich so manche Dinge entwickeln. Dieses Jahr bei Red Bull Salzburg geht zu Ende. Du spielst eine mehr als nur akzeptable Einstiegssaison. Nochmal zur Einordnung. Du warst noch nicht mal volljährig. Hattest wahrscheinlich auch noch keinen Führerschein. Und musst dich dann entscheiden und die Weichen stellen, wo es hingeht. Wie ging es von Red Bull Salzburg zu Guelph?
Ja, wie du schon erwähnt hast, das muss ich noch auch dazu sagen, ich hatte in Salzburg mit dem Jorma Sitarinen, einen Coach, der mich auch schon gekannt hat von der Jugend und der mich halt auch total gepusht hat. Und heutzutage hilft es halt enorm, wenn du einen Coach hast, der wirklich hinter dir steht und dich spielen lässt. Und das ist ja nicht immer gang und gäbe für einen 17-Jährigen, auch wenn er ziemlich talentiert ist heutzutage, dass du einen Coach hast, der sich das traut und der wirklich hinter dir steht. Und ich war ein Chaot damals, muss ich ehrlich sagen. Also das Wichtigste war, dass meine Haare gegelt waren, die Augenbrauen passen und ich eine geile Farbe habe.
Eigentlich prädestiniert, du wärst prädestiniert dazu gewesen, in der italienischen Fußballnationalmannschaft zu spielen.
Ja, so ist es, genau, ja. Und ja, der überhaupt keine, überhaupt nicht oberflächlich war und keine, wie sagt man, Voreingenommenheiten hatte und mich als Eishockeyspieler gesehen hat und mich da voll gepusht hat. Das hat total geholfen. Und dann,
aber das war nur 3 Monate, weil der wurde ja abgelöst während der Saison.
Genau, genau. Aber der Herr Lundqvist war genau das Gleiche. Mit dem habe ich auch super verstanden. Und ja, ein großes Shoutout an die zwei und ein riesen Dank an die zwei, dass die mich wirklich so spielen haben lassen und mir diese Eiszeit geschenkt haben. Ja, nach dem Jahr, wie du schon erwähnst, das war ein ziemlich mannschaftlich, war es leider nicht sehr erfolgreich. Für mich war es natürlich ein Highlight-Jahr, weil ich in jedem Spiel fast 20 Minuten bekommen habe oder 22 Minuten Eiszeit und das war in meinem Alter halt ein Wahnsinn und hatte das Privileg, wie wir schon erwähnt haben, mit unglaublichen Spielern zu spielen und sehr, sehr viel zu lernen. Ja, und ich habe gegen einen gewissen Czesowski gespielt damals. Der hat in Linz gespielt. Wenn du mich damals gefragt hast, jetzt auch noch, mich fragen würdest, also ein Vollpsychopath, wenn ich ihn am Eis gesehen habe. So, also ich hatte, also wenn der am Eis war, bin ich wechseln gefahren. So ungefähr damals.
Aber Raffel, dein Shift hat doch erst begonnen.
Ja, also vorne keine Zähne, ziemlich groß. Ich glaube, er war ein Jahrgang, er hat sogar ohne Gitter und ohne Halbwisse gespielt. Und ein richtig, richtig halt North American Hockey Dude. Also keine Zähne, ein bisschen am Bart, immer geschwitzt, geschimpft, alles gegeben, komplett aufgespielt. Und der Herr, der eigentlich so unsympathisch gewirkt hat am Eis, was natürlich viele Spieler schlüpfen in eine Rolle, die meisten, und ein unglaublicher Eishockeyspieler war, hat mich den Golfstorm der OHL-Liga empfohlen, weil ich gegen ihn gespielt habe und er gesagt hat anscheinend, dass ich ein Fit bin für die Liga drüben und dass die mich holen sollen. Genau. Ich kannte ihn gar nicht. Ich hatte noch nie mit ihm geredet. Mein Agent hat mir das dann erzählt, dass er den Call gemacht hat und Guelph hat dann meinen Agenten, der aus Guelph ist, Bescheid gegeben. Und ja, so hat das ganze Rad zum Rollen begonnen.
Jetzt findest du deine eigenen Wege auch privat und vor allem im Eishockey-Leben. Schule wird unterbrochen. Das verhandelst du mit deinen Eltern aus, denen die Ausbildung naturgemäß, wie vielen anderen Eltern auch, wichtig ist. Und dann kommt wahrscheinlich der nächste Magengrummschlag für sie. Hey, übrigens, ich würde gerne nach Übersee gehen. Wie war diese Diskussion?
Ja, also ich glaube, dass meine Eltern überglücklich waren für mich. Ich glaube, die beiden und auch ich wussten nicht einmal, dass es dort eine Junior-Liga gibt, die super gut ist. Ich hatte keine Ahnung. Ich war öfters in Amerika wegen der Auswahl damals, weil es oft Turniere gab. Und ich war auch bei diesem Pee-Wee-Tournament, das riesig war für junge Spieler. Aber ich habe noch nie von einer USHL gehört, die in Amerika ist. Ich hatte noch nie von den 3 kanadischen Big Ligen gehört. Junior League, Western Hockey League, Quebec Major Hockey League, also Junior Hockey League und der OHL. Noch nie. Ja, und dann natürlich, wo ich das gehört habe, habe ich mich halt ein bisschen mal erkundigt und geredet und habe halt dann bemerkt, okay, dort spielt der Sidney Crosby, dort wird ein Patrick Kane spielen, dort spielt alle Stars, langjährigen Stars über die letzten, sagen wir, 8 bis 10 Jahre gestandene NHL-Spieler, die das Gesicht der NHL sind, sind zu 80% aus diesen 3 Junior-Ligen. Ja, ich habe gedacht, okay, ich weiß nicht, ob die einen Waterboy suchen, ich habe keine Ahnung, aber cool, die sind interessiert, das ist ja Hammer. Und mein Agent hat mir das dann zum Glück klar gemacht, wie riesig das ist. Und natürlich andere Mitspieler aus Amerika, mit denen ich gespielt habe, auch. Und ja, das war dann für mich ein No-Brainer, dass ich darüber gehen muss. Und meine Eltern haben das gewusst, haben mich da wiederum zum, weiß nicht, wie oft ich das im Podcast sage, zum tausendsten Mal supportet. Natürlich hat es geholfen, meine Mutter war Stewardess und war schon sehr lange bei der Austrian dabei und hatte das Privileg dort, sich schon Flüge auszusuchen, Langstrecke. Und dann hatte sie auch die Chance, eine Woche dort stationär zu bleiben und dann nach einer Woche oder vielleicht nach 2 Wochen erst zurückzufliegen.
Heißt die Verbindung wie in Toronto, die Glüte.
In Toronto, Direktflug, gab es schon immer. Bei der Austrian, das heißt, meine Mutter hat die Chance gehabt, mit meinem Vater auch, weil der natürlich auch dann immer mitgeflogen ist, kamen mich dann wirklich sehr, sehr oft, die Mutter natürlich öfters, weil das ihr Job war und der Papa natürlich auch arbeiten musste in Wien, der halt nicht so oft, aber kamen so oft wie möglich. Also meine Mutter war bestimmt jeden Monat, jede 2 Monate bei mir zu Besuch, was natürlich mir geholfen hat, mir total getaugt hat. Und natürlich der Mama und dem Papa auch total gefallen hat, weil sie ihren Pulli sehen konnten. Ne? Ja, aber es war super. Und die Mannschaft wiederum auch dort, die haben sich so bemüht und sie haben auch Übernachtungen für meine Eltern gezahlt, was auch nicht das Gang und Gäbe ist da drüben. Und ja, ich bin dann da drüber gekommen, habe bei einer Gastfamilie geschlafen, mit der ich jetzt noch super Kontakt habe. Eine ganz stinknormale Familie, komplett am Boden geblieben. Sie war Assistentin an der Universität, er war ein Truckdriver und sie hatten 2 unglaubliche liebe Burschen, einen Hund auch, und ich bin allergisch auf Hundehaare, also das bilde ich mir auf jeden Fall ein.
Hast du das denen gleich vorher gesagt?
Nein, war das nicht, so? Aber das ist dann mit der Zeit, hat sich dann das entwickelt. Aber
wie beim Essen, dass du nicht schmeckt. Mmm, ja. Das ist aber lecker.
Genau. Ja, es war eine Hammerfamilie, eine ganz einfache Familie, nicht mit Unmengen von Geld, aber einfach so herzlich, und ich habe mich so wohlgefühlt bei ihnen. Und sie sind dann auch zu uns nach Wien gekommen. Und ja, wir haben heute noch guten Kontakt, meine Eltern auch mit ihnen, und das bleibt ewig. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Natürlich habe ich dann auch Englisch besser gleich gelernt, wenn du in einer Familie lebst, wo natürlich nur Englisch gesprochen wird. Nimmt man das alles gleich besser auf. In der Schule musste ich auch gehen. Das war nicht der Deal mit meinen Eltern. Das war dort auch ganz normal, dass du die Schule fertig machst. Die Highschool, was leider nicht viel nützt, wenn du dann in Österreich oder in Europa lebst, weil der Highschool-Abschluss wird leider noch immer nicht gewertet. Ja, spielt keine Rolle. Das Allerwichtigste war einfach die Language Barrier, und ich habe Englisch wirklich nicht perfektioniert, aber ich glaube, ich kann sagen, dass ich sehr gut gelernt habe. Und ja, bin dort angekommen, und das war halt, man sagt so, diese 3 Junior-Ligen, die sind wie eine kleine NHL. Also du hast bei dem Trainingszuschauer, du hast das Fernsehen bei den Trainings schon da, es gibt nachher Interviews nach den Trainings, es gibt einen Protest mit Diskussionsrunden. Also es ist wirklich wie eine Profiliga halt, aber doch noch für Kinder bis 21. Und das sind aber halt die Future Stars, also viele.
Weißt du was, dann lass uns in diese Profiliga für Kinder eintauchen, nachdem wir einen 25-minütigen Exkurs zu Red Bull Salzburg gemacht haben, auch wichtig, und deinem Weg dorthin. Jetzt nach einer ganz kurzen Pause, tatsächlich Raphael Rotter bei den Guelph Storm. Hier bei Let's Talk About Six.
Win today, hockey, go for.
In jeder einzelnen Folge von Let's Talk About Six gibt es jeweils 5 exklusive Exemplare des auf nur 100 Stück limitierten Raphael Rotter Legenden-Shirts zu gewinnen. Beantworte einfach folgende Frage richtig, um am Gewinnspiel in dieser Episode teilzunehmen. Wer wurde nach Raphael Rotter Kapitän bei Guelph? Schicke die richtige Antwort an hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Und mit ein wenig Glück gehört dir bald eines der heiß begehrten Raphael Rotter Legenden-T-Shirts. Win today, Hockey
O'Clock. Zurück bei Win today, Hockey O'Clock. Zurück bei einer Win today, Hockey O'Clock Original Series von und mit Raphael Rotter. Die Serie nennt sich Let's Talk About Six. Wir reden in Teil 4 über seine Zeit, vor allem bei den Guelph Storm. Und damit wir einfach mal so beginnen, was ist deine liebste Erinnerung, the most cherished memory, würde man im Englischen wahrscheinlich sagen, an deine Zeit bei Guelph? Etwas, das dir sofort in den Sinn kommt.
Das letzte Spiel. Ich weiß nicht, ob das der beste Moment war, aber das letzte Spiel, weil ich da einfach voller Gefühle war und voll in Tränen ausgebrochen bin, weil ich einfach gewusst habe, dieser Abschnitt meines Lebens ist jetzt leider vorbei. Und das waren unglaubliche 3 Jahre und die haben mich so geprägt in meiner, nicht nur als Eishockeyspieler, überhaupt als Mensch. Und das war ein Traum, da drüben spielen zu dürfen, die Leute kennenzulernen, auf dem Niveau trainieren zu dürfen, so viel Respekt schon geschenkt zu bekommen von anderen Spielern, von anderen Menschen, von Zuschauern, von jedem einfach. Und das war, ja, das hat mich richtig zu dem Menschen gemacht, der ich dann im Long Run auch war, ja, muss ich ehrlich sagen.
Lass uns von vorne beginnen. Jetzt ist es ja auch immer noch so, es gibt diese Gateway, diese Entry-Hurdle, diese tatsächliche Einstiegshürde für Österreicher, die früh den Weg in eine internationale Top-Liga wagen. Niemand in Schweden, niemand in Finnland, niemand in einer der 3 großen nordamerikanischen Nachwuchsligen, niemand in der NCAA wartet auf einen Österreicher, sondern gerade mit dem Tag, du bist nicht von hier, kommen natürlich auch Erwartungshaltungen. Du musst schon was können, dass du als Österreicher jetzt hier bist. Hast du das auch zu spüren bekommen?
Ja, hundertprozentig. Also ich muss auch dazu sagen, dass der Thomas Vanek sicher mal total wichtig.
Trailblazer.
Ja, total wichtig war. Aber beim Thomas war es halt noch der Fall, weil der Thomas extrem lange in der Jugend schon dort gespielt hat. Also ich glaube, der Thomas ist rübergegangen mit 14, 15 und hat dann eigentlich gar nicht mehr gezählt, so als Österreicher drüben, glaube ich, weil er schon so früh rübergegangen ist. Und die ersten, die dann halt nach ihm gefolgt sind, so richtig in den Schuhen liegen. Ich bin mir nicht sicher, wer noch drüben gespielt hat, aber ich glaube, der Unterlugau war auch drüben, ich bin mir nicht sicher. Aber dann ist halt dann schon gekommen, ich glaube, der Tratnik hat auch gespielt in der University. Und dann sind halt so gekommen, eben ja, der Andi, der Michi Grabner und ich. Und ja, ich glaube nicht, dass viele Leute halt Österreich am Radar hatte, eishockey-technisch, außer
Gregor Baumgartner darf man nicht vergessen,
der war noch in der Major Junior Hockey League, aber sonst, ja, man kann halt den Thomas extrem, wenn man sagt Österreicher, glaube ich, und jetzt, ich glaube, den Divis kannte man natürlich auch, also Österreicher drin, selbstverständlich, das war halt schon, also da hat man hat natürlich, in jeder Mannschaft hatte man nur 2 Ausländer. Es waren nur 2 Ausländer erlaubt. Und die mussten halt schon eine gewisse Stärke haben. Und ich weiß nicht, ob es in den anderen Juniorligen auch so war, aber damals war der OHL auch noch ziemlich tough. Wollte man natürlich auch sehen, dass diese europäischen Spieler, die jetzt hier bei uns spielen, auch die gewisse Härte haben.
Ganz kurz Ausländer, weil der Roster der 05-06er Guelph Storm theoretisch 3 beinhaltet. Dich, Brian Callahan, große Karriere dann auch in der NHL und einen gewissen Lubomir Stach, den du dann auch später in der Winter Day Ice Hockey League wieder sehen durftest. Callahan, Amerikaner. Gelten Amerikaner in der Ontario Hockey League auch als Ausländer? Weil
nein.
Dann waren es...
Nein.
Okay. Und also zwei Übersee.
Zwei Überseespieler, so ist es genau. Spieler von anderen Seite des großen Teiches.
Und das ist spannend. Lubomir Stach und du.
Und ich, genau, ja. Was total witzig ist, weil du eh gesagt hast, wir haben uns dann getroffen in der damaligen...
Ebel,
genau. Ja, ja und dann musste sich natürlich beweisen. Also es ist im Trainingslager schon zugegangen, dass natürlich viele, da spielt man untereinander und da geht es um jedes Leibball und da hast du natürlich auf jeder Position nicht 4 Spieler, sondern da sind auf jeder Position 8 Spieler, die um einen Platz kämpfen, die du siehst. Bei dem Trainingslager. Und da hinten sind aber dann auch, weil jede Junior-Mannschaft hat noch ein Farmteam in der Junior-B-Liga, sind nochmal 8 Spieler, die eigentlich alles tun wollen, um nur da mitzuspielen.
Nur zur Einordnung. 21 Stürmer, die im Laufe der Saison Einsätze bei den Guelph Storm 05-06 bekommen haben. 9 Verteidiger. Das sind völlig andere Dimensionen. Und wenn man dann das System bedenkt, das noch dahinter steckt, und das ist ja auch in der NHL mit der American Hockey League, der East Coast Hockey League,
so ist es.
Genau dasselbe.
Genau so ist es. Darum eine kleine NHL, genau. Ja, und da geht es halt im Trainingslager schon, da geht es halt um alles. Und auf mich sind sie halt dann auch schon losgegangen, die Tough Guys. Und dann bei einem Spiel am Abend, wenn jetzt Blau gegen Rot spielt, das auch im Fernsehen übertragen wird, das Spiel, der gleichen Mannschaft im Trainingslager, da fliegen halt wirklich, das ist ungelogen, sind da sicher, jeden zweiten Wechsel sind die Handschuhe weggeflogen. Und für mich, ich dachte, was ist das, ein Kickbox-Club oder ich habe keine Ahnung, was ist denn da los, habe ich gar nicht rausgekannt. Und der Coach ist gleich hergegangen zu mir, hat mir einen Mitspieler vorgestellt, das war der Ryan Potroff damals. Kein außergewöhnlicher Spieler, hat es auch nicht, glaube ich, weit geschafft, hat in der College-Liga dann in Kanada gespielt, aber ein total sympathischer Typ, ein Riegel und das war der Tough Guy damals. Und er hat gesagt, schau Raffi, der ist jedes Mal mit dir am Eis. Jedes Mal, wenn irgendwas ist, ist er schon da. Brauchst nichts machen, brauchst einfach wechseln. Ja, und so war es auch. Er war jedes Mal mit mir am Eis, hat auch mit mir gesagt, Roddy, don't be scared, I'm here. Nicht, dass ich Angst hatte, aber natürlich sagen immer, man weiß, okay, da ist einer, der tippelt sich für dich. Geil. Natürlich wusste ich, dass ich dann das auch irgendwann mal selbst machen muss. Und dann in meiner Karriere wusste ich damals noch nicht, dass mir das eigentlich auch gefällt und ich nichts dagegen hätte. Aber natürlich im ersten Augenblick ist es natürlich angenehm zu wissen. Ein neues Land, neue Menschen, neues Spielsystem, neues Eishockey und angenehm, dass man so einen hinter sich hatte und der hat mich auch immer verteidigt. Und bis es dann in meinem ersten Jahr so weit gekommen ist, ich glaube, es war mein ersten Jahr, da haben wir gegen Mississauga gespielt mit Guelph Storm und das war das Cancer Game. Diese Charity Games und da hast du und drüben in Amerika, wie noch immer, wird das natürlich total auch gut so zelebriert und kommen viele Zuschauer, Fernsehübertragung. Damals war wie heißt der Typ von, damals gab es eine Hockeyshow in Kanada, in Toronto. So einen weißen, verrückten, weiße Haare hat er, hat immer so einen bestimmten
Don Cherry.
Danke. Und der Don Cherry live bei dem Spiel hat das übertragen und hat auch den Puck Drop gemacht. Da gibt es auf meiner Seite, ich glaube auf meiner Instagram-Seite, auch ein lustiges Foto, wo ich bei dem Spiel, glaube ich, war ich schon Assistant-Captain, ich bin mir nicht sicher, und der Callahan war nicht da, glaube ich, also war ich bei dem Puck Drop auch dabei. Bin mir nicht ziemlich sicher, aber ich glaube schon. und ja, haben Don Cherry, den ich damals schon kannte, von den Shows auf DSF damals, das war einmal in der Woche, da habe ich angeschaut über die NHL und das war die Don Cherry Show und habe ihm halt die Hand geschüttelt, hat ihm das gesagt, was im Lucio kaum was verstanden und in dem Spiel habe ich dann zum ersten Mal gerauft, habe die Hand schon weggehaut und habe mir leider einen ganz falschen ausgesucht. Das war ein riesen Tough Guy, war zwar nicht sehr groß, hab's auch nicht, hat es nicht erkennen lassen. Und der hat jedes Jahr um die, ich glaube, um die 180 bis 300 Strafminuten gehabt in der Liga. Ja, und der hat mich so vermöbelt. Er hat mir die Nase zweimal gebrochen in dem Fight und ich glaube, ich war innerhalb von 4 Sekunden hatte ich kein Leiberl an und der Brustpanzer war auch schon fast weg und ich bin da halbnackt, nicht am Eis gestanden, auch nicht gelegen, sondern an der Bande gepickt, weil er mich an die Bande raufgepickt hat und mir so eingeschenkt hat, ich konnte gar nicht runtergehen und das ist das Schlimmste, also ich war da oben aufgespannt, also wie so ein kleines Ferkel und er hat mir einfach eingeschenkt und mein Gesicht war schon weich geschlagen. Die Nase hat sich einmal nach links gebogen, dann nach komplett nach rechts wieder und ich war dann irgendwann happy, dass er ja einfach aufgehört hat und glaube ich Mitleid mit mir hatte. Ja, wir sind dann auf die Bank gefahren, ich habe halt geblutet, war komplett fertig. Der Brustpanzer war zerrissen. Ich bin auf der Bank gesessen, habe nur rüber geschaut und er hat rüber geschaut und hat mir nur so ein Thumbs up gegeben und gesagt, okay, geil, cooler Typ, hat seinen Job gemacht, aber total respektvoll und ich so, habe mir kein Thumbs up gegeben, weil ich mich wirklich nicht so gefühlt habe und nur dachte, okay, thanks, dass ich das überlebt habe. Ja, und dann, das war, glaube ich, im ersten oder zweiten Drittel, dann bin ich gegangen, da sind wir natürlich alle in die Garderobe gegangen und dann, ja, habe ich fast eine Standing Ovation von der Mannschaft bekommen, also jeder hat geklatscht und auch der Coach ist reingegangen und gesagt, fuck, geile Aktion, Rafi, du Verrückter, das ist ein Tough Guy. Ich hatte keine Ahnung. Sie haben gesagt, ja, geile Aktion. Und das war so richtig, wo ich dann so, glaube ich, richtig von jedem akzeptiert worden bin. Ich meine, ich bin auch schon wegen, glaube ich, meinem Spielstil ziemlich schnell akzeptiert worden, aber das war dann noch was anderes. Und dann sind dann alle mit draufgesprungen und gewusst, okay, der Typ ist da, um keine Faxen zu machen. Der will seiner Karriere nachgehen, haut sich da voll für uns rein und wird alles für die Mannschaft machen und das ist das Wichtigste, ob du jetzt in Nordamerika spielst oder in Europa und das haben sie dann gesehen und haben sie gewusst und ich hatte, glaube ich, auch ein nicht so schlechtes Skillset und haben gedacht, okay, das ist einer, den wir auch folgen können, auch wenn er kein North Americaner ist, kann man den folgen und das ist jetzt ein gutes Beispiel.
Der Coach als Stichwort. Auch da kann man jetzt an Zufälle glauben oder an mehr, dass dein Junior-Hockey-Coach dann ausgerechnet in deinem letzten Profijahr in Wien auch der Head-Coach ist, nämlich Dave Barr. Und das ist ja schon auch spannend, dass er extra jemanden abstellt, einen Enforcer, der dann auch auf dich in Anführungszeichen aufpasst mit dem guten Ryan Potroff. Wie war das mit Dave Barr?
Ja, Dave war damals schon eine Ikone im Eishockey drüben, lange für Detroit gespielt, wurde so respektiert von allen, ich glaube von den Spielern in der NHL und natürlich von uns, von den Kids natürlich auch total, ein tougher Coach, sehr detailliert, hat das super rübergebracht. Damals waren doch noch andere Zeiten, auch vom Coaching her. Aber er war auch damals schon so ein Spielercoach, muss ich sagen. Hat total oft mit den Spielern geredet, sich super reinversetzen können. Und ja, in den 3 Jahren habe ich so wirklich halt die meisten Aspekte vom Eishockey gelernt, die, glaube ich, einfach mich auch dargestellt haben und mir gezeigt haben, okay, was ist eigentlich wichtig, auf was muss man achten in dem Sport. Also da habe ich wirklich so den Grundstein gelegt für meine lange Profikarriere.
glaube, wir nehmen das zum Anlassfall nochmal eine kleine Huldigung und vielleicht auch Einordnung zu hören. Nämlich jemand, der Eishockey, glaube ich, egal wo es passiert, überall verfolgt. Das ist Markus Paintner. Der hat natürlich auch so ein klein wenig deine Junior-Hockey-Karriere mitverfolgt und darüber sinniert. Würde vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann darüber.
Eine weitere Geschichte über den Raffi Rota, die schon relativ lange her ist. Er hat in der Nachwuchsliga in der OHL gespielt in Kanada, wenn ich richtig liege. Kennt sich der Martin besser aus und dort hat er mit einem gewissen Drew Doughty zusammengespielt. Der Martin kennt wahrscheinlich die genauen Daten, wie viele Millionen Dollar der schon verdient hat, wie lange und wie viele Spiele er schon in NHL gemacht hat, absolviert hat. Und in dieser Mannschaft, wie gesagt, Drew Doughty und andere Superstars, zukünftigen Superstars, in dieser Mannschaft war der Raffi Rota Captain und der absolute Leader in dieser Mannschaft. Mir hat man das erzählt und irgendwie hat es mich auf der einen Seite nicht überrascht. Auf der anderen Seite natürlich 15 Jahre, 20 Jahre später ist das schon unglaublich, dass ein absoluter NHL Superstar über 15, 20 Jahre sich hinten anstellen hat beim Raffi Rota. Wobei man sagen muss, der Raffi Rota ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner wie der Drew Doughty. Aber es spricht natürlich auch von Raffi, dass er die gewissen Charakterzüge gehabt hat, als Leader aufzutreten und ganz wichtig für ein Team, für eine Mannschaft zu sein.
In einer Hinsicht hat der gute Markus Paintner recht, er hat eigentlich immer recht. ich kenne die Zahlen von Drew Doughty und die sind unfassbar. LA Kings, Mainstay, gemeinsam mit Kopitar, Dustin Brown, eigentlich die Eckpfeiler, Jonathan Quick kann man noch dazu nehmen, auch dieser Stanley Cup Runs, der zwei Cups, die sie gewinnen konnten, immer noch in Diensten der Kings. Mittlerweile hält er bei weit über 1200 NHL-Spielen, ist immer noch voll im Saft, hält bei Career Earnings von 110 Millionen Dollar. Ich glaube, da muss man ein paar Nullen wegstreichen, um dann zu deinen Career Earnings zu kommen.
Einige Nullen.
Wie ist das jetzt im Rückspiegel betrachtet, mit solchen Superstars zusammengespielt zu haben? Auch Ryan Callahan hat Stanley Cup gewonnen. Große Karriere. Ja. Aber jene von Drew Doughty wird irgendwann mal in der Hockey Hall of Fame
enden. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, kann nur dankbar sein, dass ich diese Chance hatte. Ich meine,
gibt's noch Kontakt? Hey Drew, da ist
Raphael. Nein, Rotter. Leider nicht, weil er Drew, weil drüben, es ist schon so in der OHL, dass halt Kontakt mit den Gleichaltrigen mehr, weil der Drew war sehr jung damals und die sind dann auch noch in die Schule gegangen, weil dann war ich schon mit der Schule fertig und die Eltern haben dann immer noch früh trainiert und waren halt schon so eine Partie, weil die Jungen sind dann in die Schule gegangen den ganzen Tag, haben auch einen ganz anderen Ablauf gehabt. Wie jetzt das Vergleich ist, wenn du jetzt eine Familie hast, mit Kindern und Spieler hast, die keine Familie haben. So ungefähr. Man mag sich total und man ist ein Team und man kommt super gut aus, aber man hat einfach andere Abläufe. Genau. Trotzdem natürlich war ich gut mit dem Drew, aber so, dass wir uns jetzt anrufen oder ich weiß gar nicht mehr, ob er mich noch kennt, aber ich hoffe schon. Also ich bin mir ziemlich sicher, weil der Drew ein super Typ war und jetzt noch immer ein super Typ ist, sonst hätte er es nicht so weit geschafft. Das passiert, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel, kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen in Österreich, die sowas miterleben und ich schätze das total. Ich habe so viel gelernt, auch von den Spielern, auch wenn sie so jung waren, habe ich, wenn ich jetzt noch daran denke, was der Drew da draußen gemacht hat, schon in der Junior League, ist, war abnormal und ich war da halt live dabei und das kann ich meinen Kindern auch weitergeben. Natürlich denkt man dann auch manchmal, okay, es ist schade, die haben alle den Sprung gemacht und die haben alle so eine geile Karriere in der NHL gehabt und haben auch dementsprechend verdient. Selber hat man das nicht geschafft, aber schau, ich habe alles probiert und ich kann mir nichts vorhalten. Und das ist das Wichtige, glaube ich. Darum bin ich auch immer all in gegangen, weil ich gewusst habe, du hast jetzt diese Chance, wenn du dann nicht alles gibst und nicht all in gehst. Ich meine, irgendwann stehst du da und du wirst das, ich meine, sorry, wenn ich das sage, aber du bist ein Vollidiot, wenn du es nicht machst. Ich meine, hallo. Wer bekommt so eine Chance? Andere würden, keine Ahnung, die da drüben, da gibt es in jeder, habe ich dir schon gesagt, in jeder Position 20 Spieler, die würden alles dafür geben. Die würden umbringen. Aber die würden einfach.
Ja, manche wahrscheinlich schon.
Ja, also am Eis jemand anderen holen auf jeden Fall. Aber die würden alles dafür geben, nur mal in Junior spielen zu dürfen. Und okay, ich bin aus Österreich und kriege einen Call-up und ja, passt, bin da drüben. Man muss mich nicht mal im Trainingslager mit jemandem fighten. Ich bin gleich in der Mannschaft. Wie geil ist das? Ich meine, wenn ich da nicht alles investiere, dann wäre ich wirklich nicht der, der ich bin. Ne?
Und du bist doch der österreichische Spieler mit den drittmeisten OHL-Spielen. Nur Stephen Strong und John Hughes, somit Neo-Österreicher, haben mehr Spiele in der Ontario Hockey League absolviert. Und gerade wenn man auf diese Junior-Ligen blickt und auch die schiere Masse an Spielen, 3 Jahre, 220 Spiele, du hättest in Österreich, zumindest mit der alten Größe, 54 Grunddurchgangsspiele, 4 volle Jahre absolvieren müssen, um auf das zu kommen, was du binnen 3 Jahren in der Ontario Hockey League hattest. Und jetzt heißt ja auch Training gut und recht, aber wirklich lernen tust du es nur im Spiel. Wie wichtig war für dich auch diese Masse an Spielen?
Ja, das war auch der Grundstein, das Um und Auf, glaube ich, auch für meine Karriere dann in Europa. Ich meine, du hast 3 Jahre, wo du wirklich gedrillt wirst, jeden zweiten Tag zu spielen. Und du darfst ja nichts vergessen, ich war dann noch Einberuf in Nationalteams. Das kommt dann auch noch dazu. Also du kommst, ich bin sicher auf 80, 90 Spiele gekommen in der Saison. Du hast ja Vorbereitungsspiel auch in der OHL. Und ja, ich meine, du siehst es ja selber. Die Spieler, die rüberkommen von Amerika, von der East Coast, von der AHL, die sind einfach im Saft. Also die meisten sind Eishockey-fit. Die haben am Eis einfach, können sie laufen. Also außer sie sind jetzt, sagen wir, 35, 36, 33. Aber die meisten sind hockey-fit, weil du einfach so viele Spiele spielst. Und da gewöhnt sich der Körper dann drauf. Und wenn du dann nicht so viele Spiele spielst, ist es manchmal schwerer reinzukommen. Ist so. Und drüben war das kein Problem. Und jeder, ich würde es mir jetzt auch noch wünschen. Ich meine, jeder, glaube ich, wenn man jeden fragt, jeder spielt lieber als zu trainieren. Und ja, es wäre Hammer, wenn die Winter-D-Hockey-Liga 4, 5, vielleicht 6 mehr Mannschaften aufstellen könnte. Wird, glaube ich, keiner Mannschaft schaden, den Zuschauern auch nicht schaden und wäre sicher attraktiver.
Immer 2 Fragen zum Kehr aus dieser Folge. 3. Jahr in der Ontario Hockey League und du hast ja schon angesprochen, du hast diese Knöchelverletzung gehabt und du bist dort in jedem Spiel getaped worden, hast eigentlich nicht normal gehen können. Das hat sich dann erst im Folgejahr normalisiert und für mich ist es immer noch unfassbar, einfach gehört zu haben, dass du so schwer lediert warst und trotzdem 78 Spiele inklusive Playoffs auf die Zähne gebissen hast und auch noch passable Scorerzahlen hattest. Also etwas, das meine Vorstellungskraft ehrlicherweise sprengt. In dieser Saison bekommst du das C auf die Brust. Es war dir im Rest deiner Karriere, aus welchen Gründen auch immer, nie vergönnt, Kapitän zu sein. Ja. Du warst immerhin ein paar Jahre Führungsspieler, warst du ohnehin immer, aber hast es dann auch mit dem A auf der Brust in Wien gekennzeichnet bekommen. Wie war das? Wie hat sich das zugetragen, dass du Kapitän dieser Guelph Storm-Mannschaft von 2007, 2008 wurdest?
Ja, ich glaube, ich habe das einfach verdient über die 2 Jahre. Der Coach hatte auch volles Vertrauen in mich und war wieder mal da hinter mir und hat mich auch da gepusht und mir so weitergeholfen, nicht nur am Eis, auch im privaten Leben. Und ich habe mich selber viel besser kennengelernt und einfach so viele Dinge aufgenommen. und bin da halt zu einem, jetzt noch nicht zu einem Mann herangewachsen, aber schon zu einem jungen Mann herangewachsen und habe mich anscheinend recht gut entwickelt, auch in seinen Augen und in den Augen vor allem auch der Mannschaft. Und es hat da niemanden gegeben, der das gedauert hat in der Mannschaft, dass ich nicht Captain sein soll. Das habe ich bemerkt. Und da war niemand grantig oder eifersüchtig. Ich habe, ja, das war einfach schon immer meine Einstellung, dass ich eben alles mache und alles für die Mannschaft mache und total motiviert bin. Und ich glaube, das ist auch ist einfach auch ein Zeichen, dass man weiß, okay, man investiert einfach alles und ja, Leute sehen das und Leute vertrauen dir und Leute kaufen dir das ab und das ist nicht einfach, weil du musst das machen und es schaut gut aus, es ist, weil du das bist. Das bin ich. Harte Arbeit und Einstellung. Und das war auch immer der Fall und das hat sich auch bis jetzt noch nicht geändert und das hat nichts damit zu tun, mit Party machen, Leben genießen. Das ist kompletter Blödsinn. Man soll das Leben genießen, wenn man jetzt Party macht oder nicht. Aber wenn man das Leben genießt in anderen Tönen, man gut geht, gut essen oder man fliegt jetzt auf Urlaub mit seinen Kindern oder keine Ahnung, man geht im Prater rutschen. Ich weiß nicht. Jeden das, was es gefällt. Aber wenn es ums Eishockey geht, war ich immer beinhart und das hat sich bis heute nicht geändert und bin da meine Schiene gefahren und das kann auch jeder bestätigen.
Wo und wie hat dir Dave Barra privat weitergeholfen?
Ja, dass es eben Eishockey gibt und dass es natürlich auch in Kanada, dass das um und auf ist und dass ich deswegen auch drüben bin, aber dass es eben auch ein Abseits des Hockeys auch ein Leben gibt. Er hat auch eine große Familie und dass man das genießen soll und schön und gut. Es ist Hockey und die Leute bewerten dich nach dem in den Hockeykreisen natürlich, aber und du hast doch auch vor allem, wenn du Kapitän bist einer Mannschaft in Kanada, nimmst du auch Verantwortung mit, wenn du aus der Halle rausgehst, wenn du Sachen machst. Natürlich passieren Sachen. Nur wieder ist man einmal besoffen, macht dann Blödsinn oder das und das und ist vielleicht immer in der Zeitung, aber das gehört alles dazu. Wenn man versucht, von Herzen her, glaube ich, ein guter Mensch zu sein und dem gehe ich jeden Tag nach, dass ich das versuche und ein ehrlicher Mensch zu sein, was heutzutage nicht leicht ist, sich ins Spiegel zu schauen und sagen, hey, heute hast du eigentlich alles versucht, richtig zu machen und ohne irgendwelche Leute anzumogeln, zu lügen und die Wahrheit zu sprechen, dann, glaube ich, hat man schon den richtigen Schritt gemacht und dem bin ich immer nachgegangen, den gehe ich jetzt noch nach und das wurde mir auch so weitergegeben, nicht nur natürlich von diversen Coaches wie auch den Dave Barra, sondern vor allem auch von meinen Eltern und das ist noch immer das schwerste, das Kampf ist es übertrieben, aber das ist, was ich jeden Tag versuche zu sein, einfach ein guter Mensch, der sich in den Spiegel schauen kann und sagt, okay, ich habe heute die Wahrheit gesprochen und ich habe versucht, das Beste für mich und für meine Mitmenschen zu machen und jeden zu respektieren. Ja.
Es jetzt sich zum 19. Mal, dass du den Schritt nach Übersee gewagt hast, kommendes Jahr dann 20-jähriges Alumni-Jubiläum, wenn man so will, der Guelph Storm 2005, 2006. Und einfach nur, wir haben die NHLer angesprochen, die aus dieser Mannschaft dann rausgekommen sind, aber einfach auch nur, um nachzuvollziehen, was das für eine Talentschmiede ist, die dann auch europäische Eishockey-Ligen gefüttert hat und vor allem auch die Winter Day Eishockey League. Kelsey Wilson, mit dem du bei Red Bull Salzburg dann Kontakt gemacht hast. Damian Neal, der bei Dornbirn auch dann auch in Wien, bei Bozen und den kurzlebigen Bratislava Capitals gespielt hat. Kyle Walton, Mike Caruso, genau. Lubomir Stach, Luke Pieser, Tom McCollum, langjähriger Innsbruck Goalie, alles.
Johnny Hughes.
Alle Spieler, ja. Die dann auch den Weg hierher geschafft haben. Wie viele dieser Beziehungen vielleicht auch mit Alumni der Guelph Storm gibt es noch?
Mit allen den Spielern, die du erwähnt hast, also mit denen ich zusammengespielt habe, bis auf den McCollum, nicht so viel.
Gut, ist ein Goalie.
Das wollte ich jetzt nicht sagen. Zum Glück kommt das aus deinem Mund, genau. Ja, ist ein, immer, Goalies sind meistens eigens, aber total lieber Kerl, mit denen hatte ich einfach nicht so viel Kontakt, auch weil er jünger war. Sonst mit allen, also mit dem Jamie, der war da und wir haben uns sofort verstanden und über die alte Zeit geredet. Mike Crusoe, mit dem habe ich nicht in Wien gespielt, aber das war ein 88er Bauer, wenn ich nicht falsch liege. Und mit dem hatte ich so viel Kontakt und den habe ich so lieb gewonnen. Mit dem habe ich jetzt noch Kontakt. Der spielt jetzt in England. Wir schreiben noch immer auf diversen Plattformen miteinander. Ja, mit sehr vielen. leider muss ich schon leider zugeben, dass ich Gorf jetzt schon sehr lange nicht mehr besucht habe und dass ich das jetzt vorhab nächsten Sommer. Ja, es ist einfach, das habe ich eh schon mal in einer Folge davor gesagt, es ist einfach so schön, dass man so viele Leute kennenlernt im Eishockey, das ist so cool. Ich meine, im Fußball ist das sicher auch der Fall oder in anderen Sportarten, aber im Hockey lernst du so viele verschiedene Charaktere kennen und Nationalitäten und du machst Freunde überall und auch richtige Freunde, die für dein Leben lang bleiben und die kannst du, wenn du irgendwo bist und du callst sie ab, also du hast immer einen Schlafplatz, du hast immer jemanden, der um sich kümmert und immer jemanden, der da ist für dich, der dich auch kennt und dem du wichtig bist. Und das ist einfach beim Hockey, das ist das Coolste. Das ist das Coolste für mich beim Hockey. Ich lerne so viele Leute kennen. Natürlich, ich habe es schon erwähnt, jetzt nochmal, viele sind Bekannte, viele sind Freunde und ganz, ganz wenige sind richtige Freunde fürs Leben. Aber dadurch, dass du so viele Freunde kennenlernst, gibt es natürlich auch eine größere Chance, viele ganz, ganz enge Freunde zu machen. Und das hast du beim Hockey. Und das ist einfach Hammer. Und ich kann vielleicht an einer Hand abzählen, die Leute, die mir unsympathisch waren in meiner ganzen Karriere. Und die war ziemlich lang. Und das ist einfach toll zu sagen, auch was für Leute in dem Sport einfach teilhaben und mit dabei sind, und das sind zum Großteil wirklich coole Personen, und heutzutage ist es wirklich cool, sagen zu können, wenn man sieht, wie sich es auf der Welt abspielt.
Und ich glaube, es kann keine bessere Motivation geben für vielleicht angehende Cracks, und mittlerweile gibt es auch tolle Eishockey-Strukturen für Frauen in Nordamerika. Wer Eishockey spielt, das jetzt gehört hat und nicht irgendwann mal Junior-Hockey spielen möchte, der versteht den Sport wahrscheinlich nicht. Also unbedingt versuchen, das Abenteuer über See zu wagen. Eine tolle Schule des Lebens war es auch für dich und deine Karriere. Wir machen den Deckel drauf auf Teil 4 von Let's Talk About Six und ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir immer fürs lange und ausführliche Zeit nehmen.
Vielen Dank, habe ich mich immer total gefreut.
Win Today Hockey.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Die Lippen drehen statt nur der Ball.
Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Leichtbuch, Leichtbuch. Oh, ein Tor! Oh, ein Tor!